wunderschönen guten Morgen. Schön, euch zu sehen an diesem Ostersonntagmorgen. Jesus lebt, Jesus ist auferstanden. Stefan, danke für diese Einführung. Wie muss das wohl gewesen sein, damals für die Jünger und für die Leute, diese Spannung auszuhalten? Schon erstaunlich. Der Karfreitag hat mich hier sehr beeindruckt, da diese Stationen durchzugehen und mitzuerleben. Wir konnten das Abendmahl zusammennehmen, die Fußwaschung und dann auch das Kreuz tragen und dann ist man da stehen geblieben. Und jetzt der Ostermorgen, Jesus ist auferstanden. Und wir sind in dieser Predigtserie des Triumphes drin. Und ich möchte heute Morgen mit euch, was mir wichtig ist, über den Triumph der Versöhnung möchte ich heute Morgen mit euch sprechen. Was an Ostern geschehen ist, ist eigentlich ein Beziehungsgeschehen. Versöhnung ist immer ein Beziehungsgeschehen, das geschieht. Und das bedeutet, wenn es ein Beziehungsgeschehen war, dann ist es für jeden von uns und für die ganze Welt eigentlich etwas Relevantes, oder bist du davon betroffen, von diesem Beziehungsgeschehen an Ostern? Und dieses Beziehungsgeschehen möchte ich mit euch heute Morgen eintauchen. Ein Triumph der Versöhnung. Ich weiß nicht, ob du das kennst in deinem Leben, wenn du in Beziehung bist und diese Beziehungen sind unversöhnt. Das ist schon ganz schön anstrengend. Ich kenne das aus meinem Leben auch. So, wenn da was nicht stimmt, du irgendwie im Konflikt, im Streit bist, Unversöhntheit ist, dann, das macht das Leben schwer. Und diese Beziehungen, die werden richtig in Mitleidenschaft gezogen, wenn Unversöhntheit besteht. Und der große Unterschied ist ja, von Vergebung zu Versöhnung ist der, dass die Versöhnung immer zwei Parteien braucht. Vergeben kannst du jemanden, ob er diese Vergebung annehmen will oder nicht, ist eigentlich egal. Du kannst von dir aus Vergebung aussprechen. Aber bei der Versöhnung in den Beziehungen ist es nicht dasselbe. Du kannst zwar die Bereitschaft für Versöhnung geben, aber es ist immer abhängig von deinem Gegenüber, ob das Zusammenkommen, Versöhnung dann wirklich auch entstehen kann. Ich durfte das mal auf eindrückliche Art und Weise erleben, wie eine Beziehung, eine unversöhnte Beziehung, wieder versöhnt werden durfte. Am 25. Mai 2019 hatten wir hier so ein Prophetie-Seminar, wo wir mit Menschen geübt haben, ich selbst auch geübt habe, da Gottes Stimme zu hören. Und wir hatten so Gruppen, wo wir dann füreinander auf Gottes Wort, was er spricht, gehört haben. Und in dieser Gruppe, wo ich war, war ein Ehepaar, das war nicht aus dieser Gemeinde, ich kannte dieses Ehepaar nicht. Und schon als die Gruppenaufteilung war, wir waren da im Jugendraum unten, noch bevor diese Übung anfing, habe ich einen Eindruck für den Mann bekommen und dachte, oh, hoffentlich bin ich dann in dieser Paarung, wenn wir da füreinander hören, mit ihm in der 1:1, im 1:1. Und so kam das dann auch wirklich und ich habe ihm diesen Eindruck geteilt, den ich hatte. Und was ich gesehen hatte, war von meinem inneren Auge, habe ich wie so einen Vertrag gesehen. Und dieser Vertrag wurde in der Mitte zerrissen. Und da stand so ein großes Wort darüber, Vertragsbruch. Und ganz sanft hatte ich so das Gefühl, als würde Gott sagen, dass innerhalb von 3 Monaten wird er ihm eine Rückerstattung auslösen. Ich finde das immer noch herausfordernd, wenn Gott so Dinge spricht oder ich das Gefühl habe, das ist Gott, der so etwas sagt, wenn es so eine Zeit gebunden ist. Das Gute daran ist, du kannst relativ einfach kontrollieren, ob du das richtig gehört hast oder nicht. Also ich habe ihm diesen Eindruck weitergegeben und sein Feedback war, dass vor einiger Zeit sie eine Erbschaft in der Familie hatten und sie unter den Geschwistern ein Erbschaftsverhältnis in einem Vertrag festgehalten haben. Alle waren mit diesem Erbschaftsverhältnis einverstanden, aber danach, als alle unterschrieben hatten, ging der Kontakt zu seinem Bruder kaputt. Und er weiß nicht, wieso. Er hat gesagt, alle waren einverstanden, alle haben unterschrieben. Aber ab diesem Zeitpunkt war der Kontakt abgebrochen. Und er sagt, es war circa vor 4 Jahren, hat er gesagt, also irgendwo in 2015 war das. Und das ist das, stell dir mal vor, es geschieht etwas, alle sind einverstanden und dann 4 Jahre, weißt du nicht, was da geschehen ist. Und zum Zwischenmenschlichen haben wir dann oft das Gefühl, ja, bei mir liegt sowieso keine Schuld. Schuld ist meistens beim anderen, aber Schuldfrage zu klären, finde ich, ist immer ganz, ganz herausfordernd, wenn in Beziehungen etwas nicht stimmt. Meistens sind immer beide Parteien auf irgendeine Art und Weise involviert. Aber dieses Aushalten von 4 Jahren, wo er immer wieder Versuche gemacht hat, wo er gesagt hat, er hat ihn immer wieder Einladungen geschickt, an Geburtstagsfeste, zu Weihnachten oder Karten, und es kam nie eine Reaktion seines Bruders. Und diesen Eindruck hat ihn ermutigt, dass er gesagt hat, hey, vielleicht starte ich dieses Jahr nochmals einen Versuch. Nach 3 Monaten, ich versuche, wenn ich solche Worte weitergebe, die sehr verantwortungsvoll zu prüfen, damit ich auch weiß, ob das stimmt, was ich da anscheinend gehört habe. Also habe ich ihm eine E-Mail geschrieben nach 3 Monaten und habe ihn gefragt, hey, die 3 Monate sind um, ist etwas geschehen? Ich möchte euch kurz vorlesen, was er mir zurückgeschrieben hat. Die Vertragsunterzeichnung geschah am 23.02.2015. Seit diesem Datum hatte ich von meinem Bruder nichts mehr gehört. Er hatte auch nicht mehr auf Einladungen und Weihnachtskarten reagiert. Ich hatte ihm Mitte Juni eine Einladung zu meiner Geburtstagfeier zugestellt, die auf den 7.07.2019 angesetzt wurde. Einige Tage nach meiner Einladung hat er mich angerufen. Es ist für mich ein Wunder. Er war nicht mehr der wortkarge, verschlossene Bruder. Er wollte nicht mehr aufhören, zu reden und zu erzählen, dass alles okay sei. Er kam dann auch an meine Geburtstagsfeier und hat sich auch mit meinem anderen Bruder ausgesprochen, der auch keinen Kontakt mehr hatte. Sorry, das berührt mich einfach immer wieder so fest, weil ich mir bewusst bin, was da mitspielt und wie viel Gott machen musste in dieser Zeit, dass Versöhnung wieder geschehen konnte. Es hat mich so gefreut zu sehen, aber auch diese 4 Jahre dazwischen, wie das für diesen Bruder sein musste oder für ihn in dieser unversöhnten Beziehung zu leben, das ist anstrengend, das ist schwierig, es ist Konflikt, es ist Streit, es ist Ungewissheit. Und solche Dinge kennen wahrscheinlich einige von uns in unserem Leben. Und ich möchte diese Geschichte ganz bewusst am Anfang dieser Predigt stellen, um euch zu ermutigen, nicht aufzugeben, wenn ihr in unversöhnten Beziehungen seid, wo ihr eigentlich vielleicht schon aufgegeben habt oder denkt, ich habe alles versucht und es geht nicht mehr, dass ihr weiter glaubt und dran bleibt, dass Gott auch dort Wunder tun kann, auch wenn du vielleicht von deiner Seite alles getan hast, was du tun konntest. Was geschieht bei einer Versöhnung? So wie in dieser Geschichte wird das, was eigentlich auseinandergebrochen ist in einer Beziehung, was entzweit wurde durch Streit, Konflikt, was auch immer, das kommt wieder zusammen. Die Verbundenheit, die auseinanderbrach, die wird wieder miteinander verbunden. Es kommt zusammen. Und diese Wichtigkeit, die sehen wir von Versöhnung in der Bibel immer wieder. In Matthäus 5,34 sagt Jesus sogar, hey, wenn du an den Altar gehst und opfern willst und du in Streit und Konflikt bist, dann pausier das und versuch das in Ordnung zu bringen und dann komm wieder zum Altar, um zu opfern. Das heißt nicht, dass dein Versuch dann immer erfolgreich ist, aber es zeigt diese Wichtigkeit auf der Versöhnung. Es gibt eine Wissenschaft, das finde ich ganz spannend, die heißt Psychoneuroimmunologie. Und diese Wissenschaft untersucht Folgendes. Was haben die sozialen Beziehungen für eine Auswirkung auf deinen physischen Körper? Einfach. Und sie finden heraus, oder sehr deutlich zeigen diese Studien, dass unversöhnte Beziehungen gleich schlecht sind, wie wenn du zum Beispiel dein ganzes Leben rauchst. Oder im umgekehrten Sinn heißt es, wenn du es schaffst, aufhören zu rauchen, aus einer Sucht, aus einer Abhängigkeit hinauskommt, ist der Effekt genau der gleiche, wie wenn unversöhnte Beziehungen in deinem Leben wiederhergestellt werden. Also dieses Thema von Versöhnung ist ein enorm relevanter Punkt. Und ich möchte von diesem zwischenmenschlichen Aspekt der Versöhnung in die Versöhnung von Ostern hineintauchen, jetzt in diesem Morgen. Und ich möchte euch einladen, eure Bibeln in Römer 5, Vers 10 aufzuschlagen. Und wir lesen dort gemeinsam diesen Text. Dort steht: Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind. Dieser Vers nimmt uns ins Ostergeschehen, in dieses Beziehungsgeschehen mitten hinein. Versöhnung ist ein Beziehungsgeschehen. Du bist mit Gott versöhnt. Was ich ganz spannend finde, was Paulus hier in diesem Vers eigentlich aufschlüsselt, ist, dass er etwas klar macht über das Beziehungsverhältnis zwischen dem Menschen und Gott. Das könnt ihr lesen. Versöhnt mit Gott, als wir noch Feinde waren. Und dieser Punkt ist sehr entscheidend für uns und unseren Glauben zu verstehen. Zu welchem Zeitpunkt hat Gott uns mit ihm versöhnt? Also zu welchem Zeitpunkt und vor allem zu diesem Zeitpunkt, in welchem Beziehungsverhältnis ist der Mensch zu Gott gestanden? Und er sagt in diesem Vers, als wir noch Feinde waren. Wenn wir zu Vers 8 gehen, ein bisschen vorne ran, sagt er zum Beispiel, als wir noch Sünder waren. Ihr seht diese rote Linie und ihr seht einen Punkt, ihr seht das Kreuz. Das ist der Zeitpunkt, als Jesus gestorben ist. Es ist der Zeitpunkt, wo er Versöhnung geschaffen hat. Und jetzt lesen wir, es ist auch der Zeitpunkt, wo Gott den Menschen seine Liebe bewiesen hat. Und nochmals, zu welchem Zeitpunkt hat er den Menschen die Liebe bewiesen? Als der Mensch zu Gott in einer unversöhnten Beziehung stand. Das ist ganz wichtig zu sehen. Wenn es heißt, dass der Mensch Sünder ist, heißt es eigentlich Sünde, dass der Mensch gegen Gottes Willen handelt. Oder dass der Mensch nicht an Gott glaubt. Nicht an Gott zu glauben, ist Sünde. Du stellst deinen Willen über Gottes Willen. Und dieses Beziehungsgeschehen für das, was der Mensch mal gedacht war, nämlich für eine Verbundenheit mit seinem Schöpfer, mit Gott, die ist auseinandergebrochen. Der Mensch und die ganze Welt steht in einer unversöhnten Beziehung mit Gott. Und ich möchte betonen, es ist ganz wichtig zu verstehen, wenn es heißt, dass wir Feinde waren oder wir Sünder sind, heißt es nicht, dass Gott mit dem Menschen in einer Feindschaft steht. Das ist ein großer Unterschied, denn in zwischenmenschlichen Beziehungen, wenn wir in unversöhnten Beziehungen sind, sind wir meistens gegenseitig im Streit. Und wir haben so Dinge, die Feinde gern machen, wir sind im Kampf und wir wollen gewinnen oder irgendwas. Gott ist nicht Feind des Menschen, war er nie, zu keinem Zeitpunkt. Das ist ganz wichtig zu verstehen, wenn wir die Beziehungsebene zwischen Mensch und Gott anschauen, weil man nicht jede Ebene der Mensch-Mensch-Beziehung, wenn es um Versöhnung geht, auch auf die Beziehung zwischen Gott und Mensch übertragen kann. Also wir Menschen sind es, die in Feindschaft, in Rebellion gegenüber Gott in diesem Beziehungsverhältnis stehen. Und nun erweist Gott seine Liebe darin, dass Jesus am Kreuz starb. Und ich wiederhole das, zu welchem Zeitpunkt? Wann auf dieser roten Linie bist du geboren, wenn der Punkt das Kreuz darstellt? Irgendwo danach. Und niemand von uns wird geboren als Jesus-Nachfolger, sondern jeder von uns entscheidet sich vielleicht zu einem Zeitpunkt, sein Leben ganz unter Gottes Willen zu stehen. Also wann wurdest du versöhnt mit Gott? Zu welchem Zeitpunkt? Also wenn die Versöhnung vor deiner Geburt geschehen ist, war es zu einem Zeitpunkt, wo du nichts dafür tun konntest. Du konntest sie dir nicht verdienen. Nichts, aber rein gar nichts konntest du dafür tun, für diese Versöhnung. Oftmals wollen wir so unbedingt etwas dafür tun. Und wie ist denn diese Versöhnung jetzt geschehen? Versöhnung heißt ja Frieden schließen, Frieden machen, wieder zusammenkommen. Und wir lesen dann in Römer 5,9 noch einen Vers weiter, sagt Paulus, um wie viel mehr werden wir nun durch ihn gerettet werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind. Also die Versöhnung, die geschieht durch sein Blut. Und sein Blut hat anscheinend die Wirkung, dass wir gerecht sind. Und wenn wir Versöhnung verstehen wollen, dann möchte ich euch ganz kurz wie drei Begriffe zusätzlich nochmals in Erinnerung rufen, um zu verstehen. Das ist Vergebung, Sühne und Rechtfertigung. Was ist die Vergebung? Vergebung heißt eigentlich, ich weiß nicht, wenn du am Freitag da warst, wir durften solche Steine mit auf den Weg nehmen, die symbolisch für die Schuld standen, die wir Menschen uns aufgeladen haben. Und diese Schuld, die tragen wir mit uns. Und Schuld zieht Strafe nach sich. Also wenn du heute gesetzeswidrig handelst, dann steht eine Strafe darüber. Und für diese Strafe musst du büßen, musst du bezahlen. Und Vergebung heißt nichts weiteres, als dass Gott dir diese Schuld nicht länger vorhebt und er dir die Schuld erlässt. Jetzt, was nicht funktioniert, ist, weil Gott von seinem Wesen her gerecht ist, kann er nicht einfach sagen, diese Schuld ist einfach so, die vergessen wir jetzt mal. Wenn er gerechter Gott ist, muss er ein gerechtes Urteil fällen und das muss für Schuld auch bezahlt werden. Das ist das, was die Sühne macht. Die Sühne, die bedeckt, Sühne heißt eigentlich nichts anderes als bedecken. Die bedeckt diese Schuld, die wir auf uns geladen haben. Dieses rote Tuch hier vorne steht eigentlich für das Blut Jesu, das geflossen ist. Die Sühne bedeckt die Schuld, die wir auf uns geladen haben. Und das ist ein alttestamentliches Bild des Hohepriesters, das da mitspielt. Der Hohepriester zu alttestamentlichen Zeiten ging einmal im Jahr, ging er ins Allerheiligste, nachdem ein Opfertier sein Leben gelassen hat, also Blut geflossen ist. Und mit diesem Blut ging er ins Allerheiligste und besprengte den Altar als Zeichen dafür gegenüber Gott. Hey, für die Schuld des Volkes wurde gebüßt, es wurde Sühne getan, es ist ein Leben geflossen und jetzt muss nicht mehr das Leben des Volkes dafür bezahlen. Es war das Zeichen dafür. Und das ist das, was Jesus mit seinem Opfertod gemacht hat. Er hat die ganze Schuld der Menschheit gesühnt. Sie wurde bedeckt, für sie wurde bezahlt. Das heißt, in der unversöhnten Beziehung zwischen Mensch und Gott steht diese Schuld nicht mehr dazwischen. Du kannst dir vorstellen, dass dieses Tuch dich ganz umgibt, dein ganzes Herz umgibt. Und Paulus, wenn er hier sagt, gerecht durch das Blut, dann ist das die Sprache eigentlich des Gerichts, das er verwendet. Und dann kommen wir zu diesem Punkt des Gerechtseins. Und ihr könnt euch das wirklich so vorstellen, dass Gott der Richter ist, der dich und deine Schuld ansieht und sieht, hey, Jesus hat aber dafür bezahlt, die Schuld ist bedeckt. Das heißt, er sieht dich nicht mehr als Schuldiger, als Schuldigen, er sieht dich als Heiligen. Und deshalb kann Gott das Urteil über dir fällen, hey, du bist gerecht geworden. Und das ist die Rechtfertigung, die geschieht. Und diese Rechtfertigung, das ist etwas, das mich immer und immer wieder trifft. Wenn ich auf der Anklagebank sitze, dann sagen mir meine Gefühle, du bist trotzdem noch schlecht. Ich habe immer noch ein schlechtes Gewissen. Kann das denn sein? Es hat nichts damit zu tun, wie ich mich fühle. Denn der Richterspruch kommt von Gott von außen her und macht für alle klar, dass du jetzt entlassen bist aus der Sünde. Und er ist gültig und gerecht. Ob du dich danach fühlst, spielt überhaupt keine Rolle. So bist du nun ein Heiliger und ein Gerechter. Und dies geht dieser Versöhnung voraus. Weil sonst, wenn das nicht geschehen wäre, wäre die Beziehung, könntest du nicht zu Gott kommen, wenn du nicht jetzt heilig wärst, rein wärst, weil du in Gottes Gegenwart nicht bestehen könntest. Und so stehen wir nun in diesem Beziehungsverhältnis zu Gott als Versöhnte. Und das ist geschehen 2000 Jahre zurück. Wenn wir jetzt weiter diesen Vers betrachten, von Vers 9, es ist spannend, dass Paulus eigentlich noch eine viel größere Perspektive hat. Also wir schauen oft jetzt zurück auf das Kreuz, auf diesen Punkt, damals ist das geschehen. Aber Paulus sagt noch etwas anderes, dass er sagt, hey, und wir werden gerettet werden vor dem Zorn. Jetzt habe ich gedacht, wir sind doch jetzt versöhnt und gerettet an Ostern. Von was müssen wir denn noch gerettet werden? Und was meint er mit diesem Zorn genau? Und ich möchte hier den Vers aus Kapitel 2, Vers 5 aus dem Römerbrief dazu nehmen, dass ihr das sehen könnt, was Paulus meint, wenn er hier vom Zorn Gottes spricht. Doch du bist verhärtet, dein Herz ist nicht zur Umkehr bereit, so sorgst du selbst dafür, dass sich Gottes Zorn gegen dich immer weiter anhäuft, bis er schließlich am Tag seines Zorns über dich hereinbricht. An welchem Tag? An dem Tag, an dem Gott Gericht hält und für alle sichtbar werden lässt, dass sein Urteil gerecht ist. Ich weiß nicht, was dir durch den Kopf geht, wenn hier vom Zorn Gottes gesprochen wird. Da ist so ein mächtiger, wütiger Gott irgendwo fern im Himmel, der die Blitze regnen lässt auf die Menschheit und sie zerstören will. Also in unversöhnten Beziehungen, wenn wir hier Krieg haben, oder, dann sind das unsere menschlichen Reaktionen. Oder? Ich hatte einmal in der Primarschule so ein Feindschaftsverhältnis mit jemandem, das war immer spannungsgeladen, der hatte immer ein Problem mit mir, bis es sich mal in einer Schlägerei entladen hat. Und wir müssen ein wenig vorsichtig sein, wenn wir hier Zorn oder in der Bibel vom Zorn Gottes lesen, dass wir nicht einfach unser Verständnis, unser menschlichen Zorn oder Umgang mit Zorn, der sich in Wut äußert, in unkontrolliertem Verhalten äußert, dass wir das in unserer Vorstellung auf Gott beziehen, der Liebe ist. Gott ist nicht ein unkontrollierter Gott, der da einfach über die Menschheit hinwegrast und mal dann denkt, puh, das war jetzt zu streng, ups. Eigentlich wollte ich das gar nicht, tut mir leid. Nein, dieser Zorn spricht von dem Tag, vom Gericht, der kommen wird, wenn Jesus zum zweiten Mal wiederkommen wird und sagt, hey, liebe Menschheit, es gibt einen Tag, da ist es zu spät, wo du dich nicht mehr für oder gegen Gott entscheiden kannst. Oder eigentlich ist es nur der Punkt, wo du dich nicht mehr für Gott entscheiden kannst. Weil wenn du dich hier und jetzt nicht für ihn entscheidest, entscheidest du dich eigentlich gegen ihn. Es gibt keine Enthaltungen in dieser Entscheidung. Und von diesem Punkt spricht Paulus hier. Also davon werden wir gerettet werden, von diesem Gericht. Also er macht eine Zukunftsperspektive auf, wo er nach vorne schaut und ihr seht diesen zweiten Punkt mit dem Hammer eines Richters, dass das zukünftige Gericht darstellen will. Und jetzt macht diese Versöhnung von Ostern macht Folgendes, dass Paulus sagt im Vers 10, ich möchte nochmals lesen, denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, der erste Punkt oben, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig, also gerettet werden, durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind. Und ich glaube, als Paulus diese Zeilen schrieb, wenn er schrieb, um wie viel mehr, dann musste er kurz so ein Praise Break, also so ein Lobpreispause dazwischen schieben, weil wenn ich mich mit diesem Text auseinandersetze, dann muss ich jetzt kurz ein bisschen Begeisterung loswerden. Wenn er sagt, hey, um wie viel mehr? Und das ist das Wichtige für heute. Wir müssen diese beiden Punkte, müssen wir sehen, in welchem Beziehungsverhältnis wir mit Gott standen. Als er unsere Beziehung versöhnte. Dass er dann sagt, um wie viel mehr? Und das heißt, wie könnte es anders sein? Wie könnte es anders sein, wenn dieses Gericht kommt? Wie könnte es anders sein, dass er dich dann nicht rettet? Also wenn du hier sitzt und Angst vor der Zukunft hast, brauchst du nicht zu haben. Wenn du denkst, hey, bin ich wirklich gerettet, sagt Paulus, hey, um wie viel mehr, wer von 2000 Jahren diese Versöhnung stattgefunden hat, um wie viel mehr, wie könnte es anders sein? Und wir überlesen es vielleicht ein wenig. Ich sehe, das Symbol des Grabes, wo der Stein weggerollt ist, ist dort. Und im Vers steht, durch sein Leben. Das heißt, durch die Auferstehung. Diese Garantie ist durch die Auferstehung von Jesus Christus, dass du gerettet wirst. Weil Paulus schreibt in 1. Korinther 15 sehr ausführlich darüber, was geschehen wäre, wenn Christus nicht auferstanden wäre. Wir haben Anteil an seinem Tod und haben Vergebung der Sünden und Sühne. Aber wenn Jesus Christus nicht auferstanden wäre, hätten wir keinen Anteil an dem neuen Leben, weil er den Tod nicht besiegt hätte. Wie könnte er dir ewiges Leben schenken, wenn Christus selbst nicht ein ewiges Leben aus dem Tod auferstanden wäre? Verstehst du das? Also wie könnte es anders sein? So ist das diese Garantie für dich und diese Zukunftsperspektive, dass du keine Angst haben musst vor diesem Tag, denn die Versöhnung ist bereits geschehen. Deine Beziehung mit Gott ist wieder in Ordnung. So kannst du so entspannt in die Zukunft schauen. Und ich denke, der gefährlichste Punkt für jeden Menschen ist der vom Endgericht. Wenn Gott ein gerechtes Urteil fällt, nichts dazwischen ist entscheidender als dieser Punkt. Von dem müsstest du theoretisch richtig Angst haben. Aber Paulus sagt jetzt, brauchst du nicht. Und was heißt das dann für alles von deinem Leben, was zwischen diesen zwei Punkten liegt? Was bedeutet das für die ungewisse Zukunft, die vor dir steht? Wenn Jesus sagt, ich rette dich aus der größten Not überhaupt, ewige Verlorenheit, ewige Trennung von Gott, keine Verbundenheit mit ihm, kein ewiges Leben, ich rette dich, weil ich dich so sehr geliebt habe. Aus diesem Punkt, was heißt das für deine Krisen, wenn du in Krankheiten bist, in unversöhnten Beziehungen bist, denkst, die Welt geht zugrunde, die Klimakrise den Menschen verurteilt, dass man eigentlich den Menschen aus der Welt entfernen müsste, dass es mit der Welt wieder besser wird? Was heißt das für alle künstliche Intelligenz, die irgendwo mal jetzt kommt und was damit geschieht? Es heißt, dass Jesus und die Auferstehungskraft von seinem Leben immer bei dir ist und dich nie alleine lassen wird, heute, morgen, übermorgen, den Tag danach, den Tag danach, den Tag danach. Also was für eine Hoffnung ist diese Auferstehungskraft für uns alle? Sehen wir das? Seht ihr diese zwei Punkte, die auseinander sind und alles, was dazwischen ist? Das gibt uns Paulus mit in dieser Perspektive der Versöhnung. Und das ist die Auswirkung, die Versöhnung auf dein Leben haben kann, ganz praktisch in deinem Alltag. Fühlt sich vielleicht oft nicht so an, aber es bedeutet auch für deine zwischenmännlichen, unversöhnten Beziehungen, dass Gott dort drin ist und dich nicht alleine lässt. Wie könnte es anders sein, dass wenn er seine Liebe erweist, als du noch in Feindschaft ihm gegenüber standest? Wie könnte es anders sein, dass er jetzt sagt, das löst du alleine? Es ist nicht logisch, oder? Wenn er schon sagt, ich zahle dafür, wenn du nicht mal existiert hast, warum sollte er jetzt sagen, jetzt habe ich genug von dir? Mensch, jetzt. Ich drehe dir den Rücken zu. Gott kann das nicht. Und das ist diese Versöhnungsbotschaft mit diesen zwei Aspekten von Ostern, aber auch vom Gericht und was alles dazwischen ist, wie Gott dich eigentlich immer begleiten will und diese versöhnte Beziehung, was für eine Auswirkung sie auf dein Leben haben kann. Ich habe am Anfang gesagt, dass unversöhnte Beziehungen auf dein ganzes Menschsein eine negative Auswirkung haben. Und wenn wir ein bisschen darüber nachdenken, ist es eigentlich völlig logisch. Wenn du im Streit bist, dann, was macht unser Körper? Er geht in einen Verteidigungsmodus oder in einen Kampfmodus. Was passiert physiologisch? Adrenalin wird ausgeschüttet, oder? Du spannst dich an, du bist kampfbereit, da geht ganz viel ab in dir. Das heißt, es ist anstrengend für dich. Und Osten bedeutet das, hey, die Beziehung, die Gott für uns geschaffen hat mit ihm, wenn die versöhnt ist, ist eine ganz große Anstrengung in unserem Leben, ist behoben. Du brauchst von diesem Gott keine Angst zu haben, wo du dich verkrampfen musst, bin ich gerettet? Ist es in Ordnung? Hat er mich lieb? Hat er nicht? Das heißt, auf dieser Ebene, für dein ganzes Menschsein, hat das eine entspannende Wirkung des Friedens, wo du viel mehr Kraft zur Verfügung hast, mit Gott gemeinsam all die Herausforderungen deines Lebens zu bewältigen. Jetzt ist es so, dass ich von etwas ausgegangen bin in dieser Predigt. Das ist der Punkt, dass du zu einem Zeitpunkt in deinem Leben gesagt hast, ich will in diese versöhnte Beziehung mit Gott hinein. Also, du hast Versöhnung empfangen, wenn du das machst. Und Gott sagt genau dieses. Es ist vor 2000 Jahren passiert, das heißt, das Angebot steht für uns Menschen und für dich ganz persönlich, steht einfach. Und es gibt keine Bedingung, die du noch erfüllen müsstest, die auf irgendeinen Vertrag darauf müsste und niedergeschrieben werden müsstest, dass du etwas noch tun müsstest, sondern Gott sagt, der Vertrag ist aufgesetzt, es ist alles geschehen, ich habe dir meine Liebe erwiesen und ich gebe der Menschheit das Angebot, der ganzen Welt das Angebot, dass du einfach als Geschenk annehmen kannst und sagst, hey Gott, ich unterordne mich deinem Willen, ich nehme das an, ich glaube das. Und das ist das Einzige, was du tun musst. Zu glauben, dass Jesus für dich persönlich am Kreuz gestorben ist, für deine Schuld. Und dass er wieder auferstanden ist. Und so kannst du wieder in diese versöhnte Beziehung mit Gott hineinkommen. Und falls du das noch nie in deinem Leben getan hast, hast du heute Morgen die Möglichkeit und möchte ich dieses Angebot dir ausstellen, dass du heute Morgen sagen kannst, Gott, ich weiß, ich lebe mit dir in einer unversöhnten Beziehung und ich sage ja zu dir. Und da darfst du heute das Gebetsteam, das hinten rechts ist von meiner Seite, ist heute da, wenn wir nachher noch ein gemeinsames Lied singen, dass du zu ihnen gehen darfst. Du darfst auch hier nach vorne kommen zu mir und ich bete sehr gerne mit dir, wenn du in diese versöhnte Beziehung mit hineingehen möchtest. Und das Zweite ist, wo ich euch einladen möchte, ist, wenn unversöhnte Beziehungen in deinem Leben sind, auch dann hast du die Gelegenheit, während diesem Lied, das wir nachher spielen, auch zum Gebetsteam zu gehen und du sagst, hey, ich bin müde, ich kann nicht mehr daran glauben, dass Gott dort Wunder tut und etwas macht. Hey, nimm das in Anspruch, geh auch zu ihnen und lass dafür beten. Oder wenn du in einer Ungewissheit lebst, auch wenn du in der Vergangenheit dein Leben mal Gott anvertraut hast und sagst, hey, da brauche ich neuen Mut, neue Gewissheit, nimm dieses Gebetsangebot in Anspruch und geh zu ihnen. Du bist mit Gott versöhnt. Und ich möchte die Band einladen, nach vorne zu kommen. Und bevor sie uns mitnehmen in dieses Lied der Auferstehungskraft, das wir dann gemeinsam singen möchten, möchte ich euch einfach mit einem Bibeltext lesen, den ich danach nicht mehr kommentieren werde und einfach so mit Wort Gottes diesen Morgen abschließen oder die Predigt abschließen. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Auch ihr seid darin eingeschlossen. Früher lebtet ihr fern von Gott. Und eure feindliche Haltung ihm gegenüber zeigte sich an all dem Bösen, was ihr getan habt. Doch jetzt hat Gott euch mit sich versöhnt durch den Tod, den Christus in seinem irdischen Körper auf sich nahm. Denn Gott möchte euch zu Menschen machen, die heilig und ohne irgendeinen Makel vor ihn treten können und gegen die keine Anklage mehr erhoben werden kann. Jesus, ich danke dir vielmal für die Vergebung, die du geschaffen hast. Ich danke dir, hast du deine Liebe erwiesen. Und ich danke dir, hast du uns schon gerettet vor dem Endgericht. Und haben wir Gewissheit und das Versprechen vom ewigen Leben mit dir. Ich danke dir für die Wiederherstellung von dieser zerbrochenen Verbundenheit von uns Menschen mit dir. Ich danke dir, dass nicht unsere Feindschaft dir gegenüber dir ein Hindernis gewesen ist, das wiederherzustellen oder Vergebung auszusprechen. Und so wollen wir dich über alles erheben und wollen wir dich preisen und wollen wir dir alle Ehre geben und wollen wir unser Leben nach deinem Willen führen. In Jesu Namen. Amen.